Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Was der russische Angriffskrieg für das UNESCO-Welterbe bedeutet, auch das beleuchtet der neue Report World Heritage Watch 2022. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem fragen wir, warum das wahrscheinlich berühmteste Orchester der Welt, die Wiener Philharmoniker, ein bisschen heimlich nach China fährt. Wir stellen Ihnen junge iranische Filmemacherinnen vor und außerdem zwei Ausstellungen. 3 Jahre lang konnte sich das UNESCO-Welterbe-Komitee nicht treffen. Erst wegen Corona, jetzt wegen des Krieges in der Ukraine. Denn den Vorsitz im UNESCO-Welterbe-Komitee hat zurzeit Russland. Und die westlichen Demokratien lehnen eine Konferenz unter russischem Vorsitz ab. Für den Schutz des Welterbes ist das im schlimmsten Fall katastrophal. 56 Stätten weltweit sind gefährdet, berichtet der Verein World Heritage Watch, darunter die Nekropolen von Kairo und Stonehenge in Südengland, beide durch Autobahnbauten. In Deutschland sind 5 Städten bedroht. Neben dem mittleren Rheintal und den Schlössern Augustusburg und Falkenlust in Brühl steht es besonders schlimm um die Fachwerkaltstadt von Goslar, deren Zustand der Vorsitzende von World Heritage Watch, Stefan Dömke, als skandalös bezeichnete. Ich habe Stefan Dömke vor der Sendung gefragt, was genau das denn heißt.
Es sind 20-30% der Gebäude in der Altstadt offensichtlich baufällig. Und einige davon so weit, dass sie wahrscheinlich nicht gerettet werden können. Das sind ja zum großen Teil Fachwerkgebäude. Und wenn das Holz so morsch ist, dass es das Gebäude dann nicht mehr trägt, dann ist es vorbei mit dem Gebäude.
Hat man das denn vorher nicht gemerkt?
Das Landesdenkmalamt hat offenbar die Politik seit Jahren auf die Missstände aufmerksam gemacht, aber es ist keine Reaktion erfolgt. Und das ist das Skandalöse eigentlich daran, dass man seit 10 Jahren ungefähr den fortschreitenden Verfall beobachtet hat, aber es ist nichts passiert.
Das ist der eine Teil des Problems, dass die UNESCO nicht informiert worden ist. Der andere Teil ist, dass im Moment kein Treffen stattfinden kann. Ich habe es vorhin schon gesagt. Was bedeutet das im schlimmsten Fall für diese Welterbestätten und wann könnte ein Treffen wieder stattfinden?
Also wenn jetzt das Welterbekomitee keine Beschlüsse fassen kann, dann können die Staaten praktisch ungehindert das machen, was sie gerade machen wollen. Und das bedeutet beim Mittelrheintal eben, dass sie so weitermachen. Und das könnte für Goslar bedeuten, dass man die Häuser verfallen lässt. Also es gibt dann niemanden mehr, der bei solchen Bedrohungen einschreiten könnte.
Jetzt ist ja offensichtlich das Problem, dass das Welterbekomitee seit 3 Jahren nicht tagen konnte. Der Vorsitz ist im Moment bei Russland. Wann wäre denn überhaupt wieder ein Treffen möglich, wo man Dinge beschließen könnte?
Ganz schwierige Situation. Denn die Komiteesitzung kann nur vom Präsidenten einberufen werden. Und das ist Russland. Und nur das Komitee könnte etwas beschließen. Die Diplomatie ist jetzt gefragt und das, was man hört, ist, dass die Sitzung für das kommende Jahr in einem anderen Land dann natürlich planmäßig stattfinden sollte. Unter Vorsitz dieses neuen Gastlandes, da würde dann Russland nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und das Gastgeberland müsste dann ein Land sein, was für Russland auch akzeptabel wäre. Und da kommen unter den Mitgliedstaaten des Komitees, das sind 21, nicht so ganz viele in Betracht. Das ist also vermutlich der einzige Weg jetzt, ja, wie man da rauskommt.
Was bedeutet der russische Vorsitz im Welterbekomitee letztendlich auch für die Welterbestätten in der Ukraine?
Die 7 eingeschriebenen Welterbestätten in der Ukraine sind bisher nicht beschädigt worden. Ich vermute, dass Russland angesichts seiner Präsidentschaft da sehr vorsichtig gewesen ist. Denn wenn man das jetzt tun würde, dann gäbe es natürlich einen Aufschrei und dann würde vermutlich auch sich die Mehrheitsverhältnisse im Komitee ändern. Dann würden bestimmte Länder, die bisher Russland nicht absetzen wollten, vielleicht doch sich dazu entschließen, Russland abzusetzen. Ich denke, dass Russland da sehr genau beobachtet, was es tut und bisher bewusst davon abgesehen hat, zum Beispiel die Sophienkathedrale oder das Lavra-Kloster in Kiew zu treffen. Also die eingeschriebenen Welterbestätten sind bisher nicht beschädigt worden. Andere Stätten, die auf der Tentativliste stehen, also die später nochmal fürs Welterbe nominiert werden sollen, sind zum Teil leicht beschädigt worden. Ich glaube, dass Russland vorläufig jedenfalls diesen Schritt nicht machen wird.
Sagt Stefan Dömke, Vorsitzender des Vereins World Heritage Watch, der die UNESCO beim Schutz der Welterbestätten unterstützt. Seit Mitte September, die 22-jährige Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam zu Tode kam, ebben die Proteste im Iran nicht ab. 314 Menschen kamen dabei bis heute ums Leben. 14.000 wurden festgenommen, wie die Organisation Human Rights Activists News Agency heute meldet. Es waren vor allem die Frauen, die die Proteste getragen haben, weil sie sich der aufgezwungenen Kleiderordnung nicht mehr unterordnen wollten. Und weil sie einen Systemwechsel wollen. Solidaritätsbekundungen kommen dabei von Frauen aus aller Welt, vor allem aber von Exil-Iranerinnen wie von Shirin Neshat, Künstlerin und Filmemacherin, die in New York lebt. Am Donnerstag kam Neshats Roadmovie Land of Dreams in die Kinos. Zeitgleich lief Anna Lili Amirpours Mona Lisa and the Blood Moon an. Frage an unseren Filmkritiker Armin Fasanefar. Shirin Neshat ist im Iran geboren. Anna Lili Amirpour als Kind iranischer Eltern in England. Spielt der Iran eine Rolle in diesen Filmen?
Ja, also Shirin Neshat zitiert immer gerne mal einen Spruch. Man kann den Iran verlassen, der Iran verlässt einen nie. Und das gilt, glaube ich, auch für beide Filmemacherinnen, die unterschiedliche Generationen vertreten, aber darin auch irgendwie sehr typisch sind. Ja.
Ja. Wenn man jetzt mal das Filmschaffen von Frauen im Iran oder im Exil oder in der Diaspora vergleicht, wie abhängig oder abgekoppelt ist das voneinander?
Man hat Verwandte im Iran und man ist, glaube ich, kulturell geprägt, so man denn irgendwie in dieser iranischen Blase aufgewachsen ist. Also vergleichen wir mal direkt die beiden Filme, die sehr unterschiedlich sind. Das eine, wie Sie sagten, ein Roadmovie. Da haben wir eine US-Iranerin, die im Auftrag einer mysteriösen Zensurbehörde unterwegs ist und Träume aufzeichnet. Und irgendwie geht es da um Grenzziehung USA und die Verhärtungen und die Spaltung in der USA, aber auch eine Außenseiterposition. Bei Anna Lili Amirpours Film mit dem tollen Titel Mona Lisa and the Blood Moon, das klingt schon wie so eine Graphic Novel, wie so ein Comic und ist dann auch sehr popkulturell, sehr subkulturell aufgeladen. Da geht es um eine rätselhafte Nordkoreanerin, die hat psychedelische Kräfte, ist telepathisch begabt, bricht aus dem Irrenhaus aus und versucht sich dann in einer ihr fremden Umgebung in New Orleans zu orientieren. Sie ist quasi weltfremd und schafft aber langsam, sich so eine Ersatzfamilie anzureichern. Zwei sehr irre Erzählungen. Wenn man die Filme guckt, sind die auch sehr irre. Aber beide spielen sehr stark mit dem Unbewussten, mit Träumen, mit dem Surrealen. Und das ist was, das machen eigentlich viele iranische Filmschaffende und gerade die Filmemacherinnen, die pendeln immer sehr stark zwischen ihrer eigenen Befindlichkeit, tauchen ins Unbewusste ein und reagieren aber gleichzeitig sehr bewusst auf politische, auf die religiöse Umgebung, die im Iran herrscht. So.
Kann man daraus den Schluss ziehen, also Sie sprachen ja jetzt auch gerade von Filmemacherinnen im Iran, dass das sozusagen ein Weg ist, auch Filme zu machen über eine traumhafte Andeutung, die dann was aussagen, was man vielleicht, was so zwischen den Zeilen vielleicht auch liegt.
Ja, das wurzelt in dieser Jahrhunderte und Jahrtausende alten und immer noch lebendigen Lyriktradition des Irans, kann man sagen. Das wurzelt in der iranischen Mystik. Das waren lange Zeit tatsächlich Vehikel, mit denen sich Filmemacherinnen, Filmemacher ausdrücken konnten. In den letzten Jahren, muss man sagen, haben die das weit hinter sich gelassen. Die sind immer direkter, immer klarer in ihrer Ansprache geworden. Es gibt eine Fülle von jungen, insbesondere Kurzfilmmacherinnen im Iran selber, die alle jedes Tabuthema ansprechen. Der Kurzfilm ist immer noch so ein bisschen unter dem Schutz, weil der halt so kurz ist. Ne? Der ist so schnell vorbei, der läuft da nicht groß im Kino, sondern nur auf Festivals. Aber da findet man unglaublich viel Animationsfilme, experimentelles das Traumelement und dieses Changierende und nie Eindeutige, dieses Symbolistische hat da auch seinen Platz, aber es wird auch sehr gerade herausgesprochen.
Wir sprechen ja viel über die Frauen im Iran gerade, auch in Bezug auf die Proteste und die Dynamik. Ist denn da der Film, also gerade von Frauen, auch eine durchaus eine wichtige Rolle? Spielt er da eine wichtige Rolle?
Man kann sagen, ja, es war ein langer und mühsamer Weg, bis sich wirklich sowas wie ein weibliches Filmschaffen im Iran etabliert hat. Inzwischen gibt es so die Grand Dames, die wirklich sowohl Arthouse beherrschen, die Populärkino beherrschen und die zwischendurch immer einen total engagierten politischen Film drehen. Und die sind wirklich bekannt und prägen die Gesellschaft. Und letztendlich über die jüngere Generation sieht man ja jetzt auch, wo es da lang geht.
Der Filmkritiker Armin Fasanefa über die neuen Filme von Shirin Neshat und Annaleli Amipour und über die weibliche Kinoszene im Iran. Der wirtschaftliche Einfluss Chinas ist in den letzten Jahren weltweit gewachsen, vor allem durch die sogenannte Neue Seidenstraße. Das führt, wie das Beispiel Hamburger Hafen gerade gezeigt hat, auch zu politischem Streit in Deutschland. Die Kultur, so heißt es gerne, könne politischem und wirtschaftlichem Streit einen Dialog auf anderer Ebene etwas entgegensetzen, ob in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass das wahrscheinlich berühmteste Orchester der Welt, die Wiener Philharmoniker, man kann es nicht anders formulieren, heimlich in China war für zwei Konzerte in Hongkong. Anschließend genauso heimlich in Taiwan. Es wäre vermutlich niemandem aufgefallen, wenn nicht der Journalist Hartmut Welscher in der Zeitung Fun, einem Online-Magazin für klassische Musik, darüber geschrieben hätte. Ich habe Hartmut Welscher zunächst gefragt, wie wichtig ist es eigentlich für große Orchester in Asien zu spielen?
Es gab mal den Ausspruch von Simon Rattle, dass in China quasi die Zukunft der klassischen Musik liegt. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Es hat damit zu tun, dass es in China ja die berühmte Zahl von 1 Milliarde Klavierschüler gibt oder auch mehreren 100 Millionen KlavierschülerInnen, die lang nacheifern. Es gibt in China einen Boom an neuen Konzertsälen, Konzerthallen, in denen auch klassische Musik gespielt wird. Natürlich ist China auch ein Absatzmarkt für das Produkt klassische Musik, also sowohl für Aufnahmen, CDs, als auch für Tourneen. Einer der wenigen lukrativen Märkte eigentlich noch. Und insofern war China eigentlich in den letzten Jahren, wurde immer mehr so das Boomland und die Zukunft der klassischen Musik.
Jetzt ist ja, das haben Sie auch in Ihrem Artikel in Fun geschrieben, diese Asienreise etwas zweigeteilt, der Wiener Philharmoniker, denn die Konzerte in Hongkong, zwei gab es, und in Taiwan, die tauchen weder im Konzertkalender der Website auf, noch in den Social-Media-Kanälen des Orchesters. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich habe die Erklärung nachgefragt bei den Wiener Philharmonikern. Dort hieß es, man wolle keinen Staub aufwirbeln im Grunde genommen. Also man wollte es nicht groß an die Glocke hängen, weil man natürlich Angst hat, auch in dieses politische Fahrwasser hineingezogen zu werden, in dem sich jetzt gerade die ganze China-Diskussion bewegt, wie man sich gegenüber China verhalten soll. Und man wollte eigentlich diesen Fragen einfach aus dem Weg gehen und so tun, als sei nichts gewesen und hinfahren, aber keinem davon erzählen.
Welchen Nutzen hat denn die chinesische Regierung von diesen Konzerten, die ja offenbar auch live übertragen wurden?
Ja, also jetzt im Falle von den Wiener Philharmoniker-Konzerten in Hongkong, die wurden von chinesischer Seite quasi so kommuniziert, dass es der Höhepunkt der 25-Jahr-Feier war, also 25 Jahre Jubiläum der Rückgabe Hongkongs an China. Und das ist halt insgesamt, auch jetzt gerade im Falle von China, ist halt diese Ambivalenz, dass von europäischer Seite dann gesagt wird, ja, Kultur ist ja unpolitisch und C-Dur ist unpolitisch und man darf jetzt nicht Kultur vermengen mit den geopolitischen Interessen. Das kann man natürlich auch so sehen und auch so begründen. Nur das Problem ist natürlich, dass von chinesischer Seite diese Tourneen und diese Gastspiele natürlich ganz klar instrumentalisiert werden. Also es soll gezeigt werden, dass es in China an nichts mangelt, dass selbst die europäischen Kulturleuchttürme nach China kommen, dass auch China Kulturnation ist. Also man rühmt sich dann auch damit, dass man jetzt auch selbst im Falle von Corona einer der ersten Orte waren, wo dann wieder europäische Orchester auftreten. Das war jetzt auch der erste Tourort der Wiener Philharmoniker. Das wird natürlich auch herausgehoben, dass die Wiener Philharmoniker dann zuerst nach Hongkong fahren. Insofern wird das natürlich von chinesischer Seite ganz klar instrumentalisiert. Und mit dieser Ambivalenz muss man sich natürlich auch beschäftigen, dass man selbst versucht, es unpolitisch zu halten, aber von der chinesischen Seite, das natürlich total politisiert wird.
Es wird ja immer gesagt, dass man gerade auf der Ebene der Kultur vielleicht den Dialog dann doch aufrechterhalten sollte, eben auch mit solchen autokratischen Regimen wie in China. Wie sehen Sie das? Wäre das eine Option, eben dann doch nach China zu fahren, aber vielleicht möglichst anders zu kommunizieren, also anders als die Wiener Philharmoniker das getan haben?
Ja, das finde ich schon. Also man darf dann auch Kultur, finde ich, nicht einfach gleichsetzen mit geopolitischen Interessen und mit dem Staat und mit den auch diplomatischen Unruhen, die es da gibt, sondern Kultur hat auch einen anderen Auftrag. Kultur findet auch statt jenseits vom Staat. Und ich finde nicht, dass jetzt also der Gegensatz aufgemacht werden sollte, entweder man fährt hin oder es ist einfach nur die beiden Optionen gibt. Entweder man fährt hin und tut so, als sei nichts gewesen und verheimlicht es sozusagen, oder man bricht alles ab, sondern es muss einfach einen mittleren Weg geben. Und ich finde schon, dass Kulturaustausch einfach nach wie vor, wenn man ihn ernst nimmt, die Möglichkeit hat, auch eigene Standpunkte zu überprüfen. Es gibt jetzt gerade, wenn in dem Asienbild natürlich, auch in der klassischen Musikszene, da sehr viele einfach Klischees, die dann auch reproduziert werden bei solchen Tourneen. Also eigene Standpunkte zu überprüfen, aber auch sich vor Ort mit einer Kultur in Kontakt zu begeben, die jenseits von der staatlichen Instrumentalisierung läuft, dass man zum Beispiel mit der zeitgenössischen Musikszene vor Ort vielleicht in Kontakt tritt, vielleicht gemeinsame Auftritte organisiert, dass man vielleicht auch unterrichtet, dass man auch im eigenen Programm vielleicht auch eine Art von Kultur präsentiert, die jetzt nicht einfach nur die quasi museale alte europäische Klassik ist, sondern auch zeitgenössische Musik, dass es vielleicht auch eine Art von Langfristigkeit gibt.
Hartmut Welscher, Herausgeber und Chefredakteur des Online-Magazins FAN, über die China-Konzerte der Wiener Philharmoniker. Die Frage, ob Fotografien gleichbedeutend mit Wahrheit sind, hat sich spätestens im Zeitalter der Deepfakes erledigt. Dem Fotokünstler Thomas Ruff geht es trotzdem um eigentlich genau das, um Wahrheit. Und zwar mit den Mitteln der Verfremdung. Grundlage dafür können sowjetische oder chinesische Propagandabilder sein, aber auch pornografische Fotos. Das Ausgangsmaterial wird dann verpixelt oder mit Strukturen überblendet. Ab heute ist Thomas Ruff in der Kunsthalle Bielefeld unter dem Ausstellungstitel Dark Matter zu sehen, zusammen mit dem US-amerikanischen Fotografen James Welling. Christiane Vielhaber konnte sich Dark Matter schon anschauen. Der Titel steht ja für dunkle Materie, nicht sichtbare Materie. Da stellt sich natürlich die Frage, was sehen wir da und was nicht?
Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass 80% der Materie für uns nicht sichtbar oder nicht erleuchtet sind. Diese Ausstellung ist einfach toll, weil sie zeigt, was Lichtbilder sind. Und im Grunde genommen eignen die beiden Fotografen in Anführungszeichen, sich Bilder an, die es schon gibt und machen daraus neue Bilder. Und wenn man sich dann vorstellt, so ein Fotograf mit der Plattenkamera, ne, so steht irgendwo rum, deren Kamera ist die Maus. Und damit drücken die. Damit verfremden sie Bilder oder sie lassen eben Bilder herstellen oder die sind schon hergestellt und legen sie übereinander. Was Sie von Thomas Ruff gerade sagten, er hat Mangas, die gibt es ja zu Tausenden, aus dem Internet runtergeladen, übereinander gelegt und zack, am Schluss ein Foto davon gemacht. Und das sieht jetzt aus wie ein psychedelisches Gemälde. Da schwimmen die Farben so hin und her. Oder was macht James Welling? Hinreißend. Es sind 2x9, 18 quadratische Fotos und Sie sehen einen wunderschönen Kopf. Und der hat im New Yorker Metropolitan einen Kopf gesehen, 200 Jahre nach Christi, einen Frauenkopf, hat den fotografiert und hat ein und dasselbe Foto immer mit anderen Farben koloriert sozusagen. Und dann ist dieser Frauenkopf, der guckt sie mal an wie ein Männerkopf, dann wie eine ganz junge Frau, dann so ältere, skeptisch. Und das macht er alles mit diesen Farben. Also im Grunde genommen sind wir es, die uns die Geschichten dazu erzählen, zu diesen Bildern, die sie herstellen.
Die Farben sind vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Die spielen ja bei Thomas Ruff teilweise auch eine große Rolle, dass da Farbe draufgelegt wird auf diese Fotografien. Ist das etwas, was die beiden verbindet, sozusagen der Umgang mit Farben? Farbe, vielleicht auch technisch?
Ja, technisch würde ich nicht sagen. In dem ersten Raum, da haben sie den Bezug, und das finde ich auch hervorragend von Christina Feg, die Kunsthalle seit 2 Jahren leitet. Aber leider war das dann eben auch Corona und war alles geschlossen, dass sie jetzt erstmal zeigen möchte, wie toll die Architektur ist, was man damit machen kann und wie die Künstler mit der Architektur umgehen. Und Thomas Ruff ist einer, der sich mit Mies van der Rohe sehr befasst hat, unter anderem mit dem Barcelona-Pavillon, den ja viele fotografiert haben. Und James Welling hat mit Vorliebe das Glashaus des Architekten, der die Kunsthalle gebaut hat, in Amerika fotografiert. Und ist dann immer um dieses Glashaus rum, bei allen möglichen Winter und Sommer und so. Und hat dann mit dem Farbfilter, und daraus kommen Bilder, dieses transparente Haus. Sie sehen mal die Natur, Sie sehen das und Sie sehen, was Thomas Ruff mit der Architektur macht, was auch nichts mit Farbe zu tun hat, sondern er verfremdet die so, dass das plötzlich aussieht wie Architekturaufnahmen oder den Barcelona-Pavillon, den man so kennt, diese Ikone des neuen Bauens von 1929, als sei er mit dem Auto da vorbeigerast und dann ist das ja so ganz verzerrt und auch da. Also wie die damit umgehen und was die mit Fotografie machen, Thomas Ruff, der ja eigentlich ein Becherschüler ist und dokumentarisch und er ganz anders mit Dokumenten umgeht, weil er auch sagt, alles, was wir machen in dem Moment, sind Momentaufnahmen und danach ist es weg. Aber wir tun so, als sei das was Ewiges.
Wie kommt man denn überhaupt darauf, diese beiden zusammen auszustellen? Was hat sich denn Frau Feg dabei gedacht?
Die passen einfach gut zusammen. Sie sind auch vom Alter. Thomas Ruff ist 58 geboren, James Welling 51. Die haben sich für diese Ausstellung, der Katalog ist noch nicht fertig, da wird das Gespräch, was sie geführt haben, auch abgedruckt. Aber die passen zusammen, denn man denkt auf der einen Seite die dokumentarische, strenge, sachliche Fotografie und auf der anderen Seite der Konzeptkünstler. Aber in den Gedanken, was Fotografie kann oder bedeuten kann oder was man mit Fotografie experimentieren kann und wie man Bilder schaffen kann, sind sie sich ganz nahe.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Dark Matter in der Kunsthalle Bielefeld mit Fotoarbeiten von Thomas Ruff und James Welling. Und auch bei diesem Künstler ist vieles verborgen, nicht nur in den Bildern, sondern auch in der Rezeptionsgeschichte. Marc Chagall, 1887 geboren, 1922 vor den Sowjets nach Paris geflohen und 1941 dann vor den Nazis nach Amerika. Chagall war Jude. Seine fast märchenhaft naiven Bilder wurden zwar vielfach auf Postern reproduziert, interessanter schienen aus dieser Generation aber immer andere Malerinnen und Maler für die ernsthafte Kritik und vielleicht auch für die Museen. Diesem Missverständnis will die Ausstellungshalle Schirn in Frankfurt nun entgegentreten. Ob die Neuentdeckung von Marc Chagall gelingt, das weiß Christian Gampert.
1933, als in Deutschland die Nazis die Macht ergriffen, malte Marc Chagall in Paris ein für ihn eher untypisches statuarisches Bild. Es eröffnet die Ausstellung. Vorn sitzt, den Kopf in der Pose der Melancholia in die Hand gestützt, ein religiöser Jude und hält sich an der Tora-Rolle fest. Rechts eine Kuh mit Geige, hinten liegt Rauch über der Stadt und ein Engel fliegt davon. Der Titel Einsamkeit weist schon darauf hin, was den lebenslangen Emigranten in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Zunehmende Bedrohung, die ein neues Exil in den USA erfordert, das Judentum als Trost und Heimat, ikonografisch immer verortet in der ländlich-agrarischen Welt von Chagalls Herkunftsort Vitebsk, Weltkrieg und Shoah als alles beherrschende Ereignisse, die in vielfacher Verschlüsselung in den Bildern auftauchen. Das schwebende Traumtheater des Frühwerks ist oft gezeigt worden, Chagalls düstere Visionen der 30er und 40er Jahre eher selten. Die Schirren holt da etwas nach, was sich vor allem in dem zweimal übermalten und hier zentralen Engelssturz manifestiert. Das Hereinbrechen des Politischen in die scheinbar naive Welt eines ostjüdischen Malers. Obgleich Chagall oft die Perspektive des Märchenerzählers wählt, sind schon nach 1910 vielfältige Einflüsse von Kubismus, Fauve und vor allem des dunklen Orphismus auszumachen. Chagalls ländliche Welt fliegt da auseinander. Das liegt an der industriellen Moderne, das liegt ab den 1930er Jahren dann aber an Nationalsozialismus und Krieg.
Das ist, glaube ich, was man nicht erwartet, dass jemand wie Chagall, der immer als sehr unpolitisch gilt und eher als so ein naiver Fantast, dass der in dieser Zeit wirklich Bilder schafft, die stark sind und die auch ein starkes Statement setzen gegen diese Gewalt und eben auch aufrütteln sollen.
Sagt Kuratorin Ilka Föhrmann. Der Engelssturz, 1923 in Berlin begonnen, 1933 neu konzipiert und 1947 nach Bekanntwerden der Shoah-Details in dritter Version vollendet, zeigt den feuerroten, abstürzenden, anmaßenden Menschen-Engel als Täter und Opfer zugleich, der sich über Gottes Gesetz erhoben hat, ein anderer Engel der Geschichte. Wieder hält ein alter Jude die Tora-Rolle im Arm, wieder trösten Tier und Geige, aber oben fliegt ein Bürger oder Arbeiter davon und tickt eine Uhr, während unten eine Mutter ihr Kind im Arm hat und ein Jesus am Kreuz hängt, der bei Chagall immer ganz explizit als Jude gezeigt wird. Dieses wahnwitzige, großformatige Bild mit einem düster leuchtenden östlichen Mond versammelt fast alle Elemente des Chagall-Kosmos, der in den anderen Werken der vom Nationalsozialismus dominierten Phase immer weiter differenziert wird. Zwar gibt es im Eröffnungskapitel der Ausstellung die blassen Bilder von Chagalls Israelreise 1931, wo alttestamentarische Szenen, aber auch die Klagemauer und Synagogen im Heiligen Land eine Rolle spielen. Eine Art Selbstvergewisserung. Aber der Krieg und Chagalls reale Flucht und Vertreibung aus Frankreich schlagen sich dann in den 40er Jahren in scheuenden, in den Himmel fliehenden Pferden und auf eisigen Plätzen liegenden Leichen nieder. Das orphische Traumblau kommt nur in den Hommagen an seine Frau Bella vor, die als Madonna und Braut erscheint. Ansonsten dominiert das giftige Gelb und feuersbrunstige Rot des Weltenbrands. Immer wieder taucht der Gekreuzigte auf, Chagalls Leidensfigur schlechthin.
Es ist schon so, dass man in diesen Bildern wirklich sieht, wie Chagall auch wirklich auf die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden reagiert und da auch eine ganz explizite und teils brutale Bildsprache findet.
In der Mitte des Hauptsaals stehen die expressiv bunten Kostüme, die Chagall im amerikanischen Exil für Strawinskys Feuervogel-Ballett entworfen hat, flankiert von den farbtrunkenen Skizzen. Das bleibt der einzige Exkurs in die alte Fabelwelt. Das wichtigste Bild zur Shoah ist dann der gehäutete Ochse. Das Judentum hängt als getötetes Tier vor einem eisigen ostjüdischen Städtel, aus dem Chagall vereinzelte Gesichter von Überlebenden lugen lässt.
Christian Gampert über die Marc-Chagall-Ausstellung in der Frankfurter Schirn. In Darmstadt wurden heute Nachmittag der Büchnerpreis an die türkisch-deutsche Autorin Emine Sefki Özdamar verliehen. Mehr dazu jetzt in den Kulturnachrichten mit Nicole Strecker.
Ja, sie sei eine Autorin, deren Werk den intellektuellen wie poetischen Dialog zwischen Sprachen, Kulturen und Weltanschauungen eröffne. So hieß es in der Jurybegründung. Die heute 74-jährige Emine Özdamar emigriert 1976 aus der Türkei nach Deutschland. Sie schreibt schon Ende der 70er Jahre auf Deutsch, Stücke fürs Theater zunächst und Erzählungen. Also zu einer Zeit, als es noch keine sogenannte Migrationsliteratur gab und Türken noch als Gastarbeiter galten. 1991 sorgt ihr erster Roman »Das Leben ist eine Karawanserei« für Aufsehen. Sie selbst sagte dazu einmal:
»Das war auch natürlich eine neue Bühne für mich, in der ich meine eigene Rolle selber schreiben und spielen konnte, ohne in die Augen meines Eltern gucken müssen zum Beispiel.«
Die Journalistin Marie Schmidt hält heute die Laudatio und lobt eben diese Nähe von Özdamars Schreiben zur Bühne, zum Theater. Es sei ein sinnliches und plastisches Erzählen, sagte Schmidt, das die engen Kategorien der Gegenwartsliteratur hinter sich lasse. Insgesamt 4 Romane gibt es mittlerweile von Emine Özdamar. Zuletzt erschien ein von Schatten begrenzter Raum. Ausführlicher berichten wir dann morgen in Kultur heute über die Autorin und die Preisverleihung. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder haben sich Klimaaktivisten an die Rahmen weltberühmter Gemälde geklebt. Heute, einen Tag vor der UN-Klimakonferenz in Ägypten, waren es Francisco de Goyas Bilder »Die nackte Maya« und »Die bekleidete Maya« im Prado-Museum in Madrid. Auf die Wand dazwischen schrieben sie plus 1,5 Grad Celsius, womit das mittlerweile utopische Ziel gemeint ist, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Wir vermelden das an dieser Stelle, aber mittlerweile mehren sich die Stimmen, die fordern, man möge diesen Aktionen weniger Beachtung schenken. Das meint heute etwa der Anwalt und Kunstliebhaber Peter Raue in der Berliner Zeitung. Auch die Berliner Galeristin Esther Schipper betont in einem Interview, das morgen im Magazin Der Spiegel erscheint, dass das vorrangige Ziel der Aktivisten aufsehenerregende Fotos und Videos seien. Die Aktivisten wollen wahrgenommen werden, sagte sie, und das funktioniere mit Kunst offensichtlich unfassbar gut. Das gehe in Sekunden viral. Und wir bleiben bei der Kunst. Ist das jetzt ein echter Rembrandt oder doch nur eine Nachahmung aus seiner Werkstatt? Über die Frage streiten die Kunsthistoriker im Fall von Rembrandt immer wieder. Aktuell diskutiert die Fachwelt über Rembrandts Ölskizze Kreuzaufrichtung. Nachdem es lange für eine Kopie gehalten worden war, gibt es jetzt neue Expertenmeinungen zu dem Bild, die sich auf Infrarottests und Röntgenscans stützen, und die sind sich sicher: Es ist ein Original Rembrandt. Das Museum Bredius in Den Haag darf sich freuen. Damit wird seine Sammlung erheblich aufgewertet.
Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.